wenn man den Like-Button sozusagen verbieten würde, dann hätten wir sofort eine weniger polarisierte und wahrscheinlich auch interessantere öffentliche Diskussion. Meines Erachtens gehört TikTok und andere Dinge viel, viel stärker reguliert. Ich meine, dass ein starkes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem zusammen mit privatwirtschaftlich organisierten journalistischen Medien die beste Art und Weise ist, Qualität zu sichern.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Was gehört bei Ihnen zu einem guten Tagesbeginn? Mal abgesehen von einer stabilen Wetterprognose. Ein Kaffee, ein gutes Frühstück und vielleicht die Tageszeitung, um informiert in den Tag zu starten und mitreden zu können, ja? Dann gehören Sie vermutlich zur Gruppe 50+ und damit zu einer potenziell abnehmenden Gruppe. Denn die meisten zücken inzwischen in der Früh und eigentlich den ganzen Tag über ihr Handy und wischen nur mehr durch die Nachrichten. Dazu kommt der Höhenflug der Social-Media-Plattformen. Allein Meta, der Konzern hinter Facebook und Instagram, verzeichnete im vergangenen Jahr über 3 Milliarden User. Videoplattformen wie TikTok oder auch X von Elon Musk noch gar nicht dazugezählt und auch keine KI-Anwendung. Kurz, die gute alte Öffentlichkeit, der Marktplatz der Meinungen und Debatten, ist nicht mehr das, was er mal war. Zeitgleich erleben wir liberale Demokratien im Rückzug, ja im Krisenmodus. Freie Medien werden an die Kette gelegt oder ausgetrocknet. Bots oder die ominösen Trollfabriken fluten Diskurse und beeinflussen so sogar ganze Wahlen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass, dem Podcast und der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie wieder an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch diese Sendung begleiten. Markus, was hat denn, bevor wir auf unseren Gast heute zu sprechen kommen, was hat der Hinweis auf diese umkämpften Medien und öffentlichen Diskurse mit unserem Gesamtthema sozialer Friede zu tun?
Nun, in der traditionellen politikwissenschaftlichen Diskussion gelten Medien als wichtige vierte Macht im Staat. Das heißt, neben den verfassungsmäßigen Mächten, Legislative, Exekutive, Judikative und den Medien wird hier eine wichtige Kontrollfunktion für das Funktionieren einer liberalen Demokratie zugeschrieben. Aber abgesehen davon, dass diese Kontrollfunktionen zum Teil aufgrund der medienökonomischen Verhältnisse heute zum Teil sehr stark ins Wanken gekommen ist, also neue Abhängigkeiten entstanden sind und unabhängiger Journalismus sozusagen schwieriger geworden ist, glaube ich, haben Medien oder sollten Medien noch eine weitere Funktion haben für ein gutes Zusammenleben in einer menschenrechtsbasierten, rechtsstaatlichen Demokratie, nämlich die Schaffung von öffentlichen Diskursräumen. Es ist ja so, dass sozialer Friede nicht einfach bedeutet, dass es keine Konflikte gibt in einer Gesellschaft. Konflikte sind in einer pluralen Gesellschaft etwas völlig Natürliches, halten auch eine Demokratie letztlich lebendig. Aber es ist wichtig, dass Konflikte nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden oder von irgendeiner Mehrheitsgesellschaft einfach sozusagen dominiert werden und verdrängt werden, sondern Konflikte gehören zu einem gelingenden Zusammenleben dazu, wenn sie fair ausgetragen werden und auch gelöst werden auf faire Weise. Und ich denke, da hätten Medien auch eine wichtige Funktion, um diese Konfliktlinien überhaupt klar zu machen, öffentlich zu machen und hier auch dann Diskursräume zu schaffen.
Damit liegt ja die Latte für die Medien denkbar hoch jetzt, die du quasi normativ schon ziemlich hoch gehängt hast. Wir wollen mal kontrollieren und abklopfen, überprüfen, ob das denn auch medienethisch so standhält. Und dazu begrüßen wir herzlich Alexander Filipowitsch. Er ist Universitätsprofessor für Sozialethik am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Uni Wien. Seit 2022 ist er außerdem Vizedekan dieser Fakultät und seine Forschungsschwerpunkte sind, wie gesagt, Medienethik, Technikethik, politische Ethik und philosophischer Pragmatismus. Herzlich willkommen, Alexander.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich muss noch ergänzen, Alexander Filipowitsch ist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der KSÖ, weshalb wir jetzt auch im Gespräch das Du-Wort pflegen werden. Alexander, Henning hat in seiner Einleitung, in seiner Anmoderation einen sehr kritischen Ton angeschlagen, also dass die Medienlandschaft heute völlig fragmentiert wäre oder auch der öffentliche Diskursraum eigentlich völlig fragmentiert ist und die Medien auch ihre wichtige Funktion für den sozialen Frieden einer Gesellschaft gar nicht mehr so richtig wahrnehmen können oder vielleicht selber sogar zur Polarisierung in der Gesellschaft beitragen. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Ja, also ich glaube, zunächst mal habt ihr natürlich beide recht, sozusagen. Ja, du, Markus, der nochmal betont hat, wie wichtig Medien, also öffentliche Kommunikation, Institutionen öffentlicher Kommunikation für die Demokratie sind. Und auf der anderen Seite, du, Henning, dass du gesagt hast, wir haben sozusagen Schwierigkeiten, die Medien überhaupt als solche überhaupt zu verstehen heutzutage noch. Ja. Es ist ein bisschen schwierig mit der normativen Perspektive. Also ich bin natürlich auch Ethiker und deswegen will ich auch natürlich was dazu sagen, weswegen wir die Medien brauchen und wozu. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass sich die Medien, also Medien als Institutionen öffentlicher Kommunikation, wir reden im Grunde genommen über Journalismus, ja, dass die sich im Laufe der Zeit ab dem 17., 18. Jahrhundert ausgebildet haben, zeitgleich zu einer Entwicklung, zu einer Emanzipation der bürgerlichen Öffentlichkeit. Also das heißt, die Medien, der Journalismus sind sozusagen ein Effekt der bürgerlichen Aufklärung und der Entwicklung hin zu einer Demokratie, zu einer liberalen Demokratie. Aber Jürgen Habermas betont ja, es ist ja auch relativ schnell wieder vorbei gewesen mit der emanzipierten bürgerlichen Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1900, haben wir schon, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, diese normativen Ansprüche an Journalismus und Öffentlichkeit für die liberale Demokratie überhaupt noch empirisch zu sehen. Ja, also John Dewey, 1927, Die Öffentlichkeit und ihre Probleme. Berühmtes Buch in Amerika. Und die Diagnose ist, aufgrund von Boulevardjournalismus, Explosion der elektronischen Medien, also Radio und so weiter, vollkommene Umstrukturierung von Öffentlichkeiten, von Gesellschaft und sowas, können wir gar nicht mehr davon sprechen, dass Medien eine solche Funktion haben. So, ja, und deswegen kommt diese Frage nach der Bedeutung der Medien und den normativen Ansprüchen, die wir haben, sozusagen alle 20 Jahre wieder oder alle 10 Jahre oder verlässt uns überhaupt gar nicht mehr. Deswegen sprechen wir heute eben wieder und immer noch darüber, was wir denn erwarten können von den Medien. Du hast diese schöne Kontrollfunktion, also die vierte Gewalt, angesprochen. Das ist auch so eine Sache. Die anderen drei Gewalten, die sind ja konstitutionell, wie soll ich sagen, formuliert und eingelassen. Ja, sie sind die Grundfesten unserer Staatsstruktur, unserer nationalen politischen Räume. Die Medien sind nirgendwo erwähnt, sozusagen, in unseren Verfassungen. Ja, also von daher haben die Medien, also journalistischen Medien, haben gar nicht dieses Mandat, wie jetzt zum Beispiel das Parlament hat im Rahmen unserer Demokratie. Trotzdem gehen wir davon aus in einer Demokratie, dass sich die Menschen beteiligen müssen an politischen Prozessen. Das ist der Kern. Und wir haben offenbar die Intuition, dazu braucht es Medien. Jetzt ist aber die Frage mit der Beteiligung, woran beteiligen sich eigentlich Menschen, ja? An politischen Entscheidungen, eigentlich in repräsentativen Demokratien, delegieren wir das an Politikerinnen und Politiker. Wir müssen irgendwie informiert sein, um gute Wahlentscheidungen zu treffen. Ja, wer kennt sich denn aus mit Steuerakrobatik sozusagen, ja? Und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Problemlagen werden immer komplexer. Wir stimmen eigentlich nur ab für Hauptlinien der Politik, müssen darüber natürlich dann auch informiert sein. Kurzum, ich stimme euch zu, wir brauchen die journalistischen Medien, um Beteiligung in der Demokratie zu ermöglichen. Aber Beteiligung an sich wird nicht nur wegen der Medien, sondern auch wegen unserer politischen Lagen immer schwieriger.
Es war ja die Hoffnung zum Aufstieg gerade des Internets und der sozialen Medien, dass das einen Demokratisierungsschub auslösen würde, weil jetzt auf einmal alle mitreden können. Wir haben nicht mehr den Filter des Journalismus dazwischen und nicht mehr die Aggregierung von Nachrichten durch Redaktionen, sondern jeder ist Redakteur, jeder ist eine Stimme, One Man, One Vote quasi, die sich auch noch in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen kann. Was ist passiert, dass heute so eine Ernüchterung dem gewichen ist?
Ja, diese Hoffnung gab es und die gibt es auch Gott sei Dank immer wieder, ja, dass wir, wenn wir neue Technologien haben, sich Beteiligungsschübe dadurch ergeben. Weil wir alle ja doch genau spüren, dass in einer Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie vor allen Dingen Beteiligung immer schwierig ist in gewisser Weise. Also das zu organisieren, dass Menschen wirklich zusammen ihre Geschicke selbst verantworten, also der Demos sozusagen, die Demokratie, ja, dass der eine Gestalt gewinnt und sich einbringt. Das ist immer schwierig. Und wir hoffen mit jeder neuen Medientechnologie, dass die uns jetzt endlich hilft, dass das auch klappt. Ja. Es klappt aber nie sozusagen. Ja. Und deswegen war es verständlich, dass mit dem Internet diese Hoffnung kam. Und man muss doch auch sagen, zu einem gewissen Teil stimmt das doch immer noch. Die Menschen können sich in Telegram-Channels, in WhatsApp-Channels, auf jeden ermöglichen News-Seiten und bei Mainstream-Medien, bei staatlichen Rundfunksendern, die können sich weltweit sozusagen, man kann sich doch überall versorgen mit Informationen. Das ist doch was Gutes. Erstmal, ja. Wie das dann aber in den Prozess gerät, der Beteiligung und der Bildung einer politischen Überzeugung, angesichts der Schwierigkeiten, dass sich Polarisierungen dadurch bilden, ja, das ist dann eben noch nicht ausgemacht. Und ich glaube, die wirklich schwierigste Diagnose, die wir heute, oder die schwierigste Situation ist, ja, diese Polarisierung, dass eben durch besondere Effekte, Netzwerkeffekte, Likes etc., Like-Buttons und so oder Aufmerksamkeitsökonomie, dass sich sozusagen extreme Positionen immer verstärken und dann hat man am Ende nur noch 3, 4, in Amerika nur noch 2, ja, sozusagen sich entgegenstehende Positionen, die überhaupt gar nicht mehr miteinander vermittelt werden können.
Bedeutet das, dass zwar sozusagen die wichtige Rolle der Medien und des Journalismus für sozialen Frieden in einer Gesellschaft zwar ein schönes Desiderat wäre, aber eigentlich schon so lange nicht mehr funktioniert oder es nur einer Theorie entspricht, einer schönen, und dass im Umkehrschluss heute mit den heutigen Potenzialen von Medien über Internet und so weiter, es eher sogar fast eine gefährdende Funktion der Medien hat für sozialen Frieden durch Polarisierung, durch Informationsblasen, dass Menschen sich ja gar nicht mehr umfassend informieren, wozu die Möglichkeit zwar wäre, aber es erfordert natürlich auch Kompetenzen, kritisch Informationen auszuwählen und so weiter, als dass heute den Medien eher schon eine fast problematische Funktion zur Schaffung sozialen Friedens zukommt.
Ich wäre vorsichtig, so eine Aussage zu treffen. Es ist wahrscheinlich beides der Fall. Natürlich gibt es bestimmte Tendenzen, die den sozialen Frieden bedrohen. Also das heißt Polarisierung, Auseinanderdriften von Positionen und das Verlernen von vernünftigen Argumenten oder dem Austausch von vernünftigen Argumenten. Aber auf der anderen Seite haben gerade soziale Medien, aber auch bestimmte Projekte im Journalismus an den verschiedensten Formen durchaus das Potenzial, sozialen Frieden zu befördern. Es gibt so wunderbare journalistische Produkte, Reportagen, Sozialreportagen, die uns die Lebensrealität von Menschen am Rand unserer österreichischen Gesellschaft klar machen und verdeutlichen und uns nahe rücken können und uns informieren können über den Zustand unserer Gesellschaft, weswegen wir bewegt werden könnten, sagen mehr für soziale Integration, soziales Miteinander und Solidarität einzutreten. Die Potenziale sind da. Ja, ich halte es für falsch, immer zu sagen, nein, die journalistischen Medien rennen in die falsche Richtung oder sind nicht mehr in der Lage, das zu gewährleisten. Durchaus. Es ist zwar schade, dass so ein Qualitätsjournalismus immer stärker unter Druck gerät. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Aber die Potenziale sind da. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn man den Like-Button sozusagen verbieten würde, weil das eigentlich ein gutes Gedankenexperiment, dann hätten wir sofort eine, wie soll ich sagen, eine weniger polarisierte, ruhigere und wahrscheinlich auch interessantere öffentliche Diskussion.
Wie jede Technologie gibt es sozusagen enorme Chancen im positiven Sinn, aber natürlich auch Gefahren. Gibt es von deiner Seite her Empfehlungen, wie man sozusagen das Potenzial, das positive Potenzial moderner Medien sozusagen wirklich heben kann und die negativen Möglichkeiten eher zurückdrängen kann?
Ja, durchaus. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen und also Medienethikerin, Medienethiker, aber natürlich auch Medienpolitik etc. arbeitet ja daran, das irgendwie zu schaffen und hinzubekommen. Meine Perspektive ist, man muss auf jeden Fall natürlich von beiden Seiten gucken. Also zunächst auf der journalistischen Angebotsseite Qualität stärken und erweitern. Das geht auf vielen verschiedenen Wegen. Ich meine, dass ein starkes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem zusammen mit privatwirtschaftlich organisierten journalistischen Medien die beste Art und Weise ist, Qualität zu sichern. Das passiert in Österreich manchmal mehr schlecht als recht oder manchmal auch mehr recht als schlecht sozusagen. Also man versucht das auch zu tun. Ja. Auch in anderen europäischen Ländern passiert das und nicht durch Zufall schröpfen autokratische Antidemokraten zuerst sagen einen freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, und versuchen ihn unter die eigene Kontrolle zu bringen. Genau, und der privatwirtschaftliche Rundfunk ist in diesem dualen System dann unglaublich wichtig, ja. Also das bedeutet nicht, dass man den öffentlichen Rundfunk auf Kosten privatwirtschaftlich organisierter Medien stärken darf, sondern es muss zusammen sozusagen das Niveau nach oben gesetzt werden, weil Medienpluralität für politische Systeme eben das A und O ist, ja, also möglichst viele qualitativ hochwertige journalistische Produkte zu haben. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch sozusagen auf der Rezeptionsseite was gemacht werden. Also das heißt, diese wunderbaren journalistischen Produkte, die müssen auf der anderen Seite natürlich auch auf ein Publikum treffen, das Zeit aufbringen kann, das gut genug gebildet ist, zuhören zu können, das zu verstehen und so weiter. Also das heißt, Medienkompetenz, die Fähigkeit, journalistische Produkte, also Qualitätsprodukte auch zu rezipieren, zu verstehen, zu verarbeiten und für sich, für das Leben als politisches Subjekt dann auch anzunehmen. Aber dazwischen hängen natürlich zeitfressende Social Media sozusagen, in denen es nur um Unterhaltung geht, und um Aufmerksamkeits-Addiction, ja, also das heißt, dass man immer weiter dieses Dumpscrolling, ja, dass man irgendwie selber die Kontrolle über sich verliert und nur noch beknackte Videos guckt, statt den anstrengenden, keine Ahnung, 2 Spalter, 3 Spalter in der Presse mal zu lesen oder im Standard oder wo auch immer, ja.
Im Blick auf die USA sagen viele Leute bei ganz vielen Trends, ja, das hat vor 20 Jahren in den USA begonnen und schwappt dann nach Europa rüber. Also als wäre das ein Fatalismus, als könnten wir gar nicht anders, als das mit Zeitversetzt umzusetzen, was in den USA schon passiert. Wie sieht das aus im Blick auf die Medien? Du hast jetzt gerade schon angedeutet, den Unterschied, dieses starke öffentlich-rechtliche System in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in anderen Medien auch in Italien noch und Frankreich. Ist das Bollwerk dagegen, dass du sagen würdest als Medienethiker, so wie in den USA, dass ein Präsident sich ein eigenes Netzwerk aufbaut, Truth Social und Fox News und solche Sachen, also diesen privaten Rundfunkbereich bevorzugt und das ist das zentrale Umschlagmedium geworden. Soweit kommt's nicht, weil wir ja einen starken öffentlich-rechtlichen Sektor haben. Ist das Bollwerk?
Ich glaube schon, dass das Bollwerk ist. Wie gesagt, privatwirtschaftlich organisierte journalistische Medien sind sehr, sehr wichtig, aber wenn man es nur privatwirtschaftlich lässt, dann passiert so etwas wie Machtkumulation oder dann gibt es Medienmogule, die selber dann plötzlich einen Auftrag haben und etwas damit verbinden, ja, und dann polarisiert sich da ein öffentlicher medialer Raum, der nicht gut ist. Und wenn man öffentlich-rechtliche Medien hat und die vernünftig finanziert und klug reguliert, was wirklich schwierig ist, weil sozusagen Politik muss die Medien regulieren, die öffentlich-rechtlichen Medien regulieren. Die öffentlichen Medien müssen ja kritisch über Politik berichten. Deswegen ist Medienpolitik wirklich ist Hexenwerk sozusagen, ja. Und man sieht es ja auch immer, wie Politik daran scheitert, das vernünftig zu tun. Genau. Aber ein klug regulierter, staatsferner, politikferner, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist meines Erachtens ein eminent wichtiger Baustein in dieser ganzen Lage.
Alexander, du hast stark plädiert für einen gut geförderten und zugleich klug regulierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder öffentlich-rechtliche Medien. Du hast vorhin aber auch gesagt, es braucht aber auch die freie privatwirtschaftliche Medienlandschaft. Braucht es hier genauso Regulierung? Und welche, deiner Ansicht nach?
Ja, also natürlich braucht es auch Regulierung, ja. Aber das ist natürlich alles eine schwierige Perspektive. Ich würde dazu tendieren, den die Sorgfalt der Regulierung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu fokussieren und den privatwirtschaftlich organisierten Journalismus sozusagen freizulassen und möglichst wenig zu regulieren. Was eine gute Idee ist, ist Anreizstrukturen zu schaffen für Qualitätsjournalismus. Das wird in Österreich ja auch versucht und da gibt es gute Ansätze. Also das heißt, so eine staatliche, eine gesellschaftliche Förderung von privatwirtschaftlichem Journalismus irgendwie zu lancieren. Qualitätskontrollstrukturen zu belohnen, also den Presserat oder sowas zu machen, so etwas Ähnliches eben auch für alle anderen Medienanbieter zu organisieren und zu belohnen in gewisser Hinsicht. Also da gibt es noch Möglichkeiten, sozusagen in die Distanz zu gehen, aber Anreizstrukturen zu schaffen, dass Qualitätsjournalismus gefördert wird. Das heißt nicht, dass es nicht auch ein Boulevard gibt, ja, ein Boulevardjournalismus geben darf, weil der natürlich auch eine wichtige Funktion hat, weil er den Leuten aufs Maul schaut sozusagen, ja, und auch mal ein bisschen den Krawall ins Spiel bringt und so. Das kann ja, du hast es ja auch erwähnt, ist ja auch hilfreich in der Demokratie, wenn es mal ein bisschen rummelig zugeht und so. Genau, deswegen Anreizstrukturen schaffen, dass Qualitätsjournalismus auch entsteht, aber sonst möglichst in die Distanz gehen bei der Regulierung.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die neue Herausforderung Revolution KI, künstliche Intelligenz. Das hat der Papst ja auch als große Herausforderung charakterisiert oder beschrieben. Das liest man und hört man auch von dir. In welche Richtung meinst du denn, wird sich das medial auswirken?
Ja, die künstliche Intelligenz wird in dem ganzen Mediengeschäft auf allen Ebenen eine riesengroße Rolle spielen, vor allen Dingen in der Produktion, in der Distribution, wird natürlich auch unsere Rezeptionsgewohnheiten sehr, sehr stark verändern und prägen. Was da alles passiert, lässt sich noch gar nicht absehen. Wir haben natürlich ein großes, also wenn man jetzt ethisch denkt und von seinen eigenen Befürchtungen her so ein bisschen die Sache angeht, dann denkt man vor allen Dingen natürlich an die durch KI generierten Inhalte. Und die Befürchtung ist, dass wir nicht mehr unterscheiden können, ob jetzt Journalistinnen und Journalisten, also Menschen, das recherchiert, produziert, formuliert haben oder ob es sozusagen irgendwie eine AI sich zusammengesucht hat aus dem Netz oder was auch immer. Aber natürlich ist klar, JournalistInnen arbeiten heute schon intensiv zusammen mit KI, auf nicht nur in der Textformulierung, sondern auch in der Recherche, in der Auswertung, aber auch in der Themensuche und Themengenerierung, also auch in der Distribution, also in der Personalisierung zum Beispiel von Auslieferungen etc. etc. Und wir haben natürlich auch auf der anderen Seite Rezeptionshilfen, also das heißt, wir können mit KI, wir haben also nicht mehr die Google-Suchmaschine, ja, sondern wir haben jetzt, die Suchmaschinen sind jetzt KI-Antwort-Generatoren sozusagen, ja, und da fließen natürlich auch journalistische Perspektiven ein. Also auch unsere Rezeption ändert sich durch KI sehr stark. Ich würde jetzt erstmal keinen riesengroßen Qualitätsverlust befürchten durch den Einsatz von KI. Es gibt Transparenzprobleme, Accountability, also Verantwortungsprobleme und sowas natürlich, aber ich befürchte keinen großen Qualitätsverlust. Aber ich befürchte wohl eine sehr, sehr starke dynamische Veränderung des ganzen Feldes.
Würdest du auch so sagen, dass es das KI, und ich habe eben schon in der Anmoderation hingewiesen auf diese Trollfabriken, ja, die quasi das Netz oder bestimmte Kanäle fluten mit Meinungen, mit Positionen, um auch tatsächlich handfest Wahlen zu beeinflussen, dass es sowas wie einen öffentlichen medialen Overkill gibt, also dass sozusagen Medien so geflutet werden, dass sich Leute, wie du sagst, auch in deinen Seminaren quasi abwenden von politischen Diskursen und dass das ja eigentlich die Gefahr ist. Also ich habe auch nicht so die Angst, dass ein KI meinen Job mir wegnimmt, ja, sondern eher, dass die Foren, die ich bespielen kann als Journalist, so verstopft werden, dass ich überhaupt nicht mehr mit dem, was ich für wichtig erachte und vielleicht auch argumentieren kann, durchkomme, weil das auf taube Ohren stößt.
Ja, ganz richtig. Ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich. KI gibt natürlich auch den Störern öffentlicher Diskurse ein riesengroßes Tool an die Hand, genau das zu tun. Das passiert schon eine Weile, ne? Diese Entdeckung, dass man demokratische Diskurse auch sehr gut damit stören kann, indem man massenweise Unsinn einfach in die öffentliche Kommunikation einspeist, sodass keiner mehr weiß, was stimmt jetzt eigentlich, oder worauf soll ich mich eigentlich fokussieren? Ja, also alle haben die Schwierigkeit, ja, sind so eine öffentlichkeitsmediale ADHS-Geschichte, ja. Keiner kann sich mehr fokussieren auf einen Kanal, weil auf allen anderen Kanälen noch viel mehr los ist, ja. Und was macht man da überhaupt? Und wir sind alle nicht von unseren Gehirnen und von unserer Psychologie und von unserem Aufwachsen her sind wir gar nicht trainiert mit dieser immensen Vielfalt von Informationen und Stimmen und sowas umzugehen. Im Grunde mache ich die Erfahrung in meinen Seminaren, wo wir Ruhe haben, zum Beispiel über die Bedrohungen der Demokratie durch KI zu sprechen. Da lernen wir zusammen, was Demokratie eigentlich ist, die Rolle von Beteiligung, die Rolle von Argumenten etc. Also das heißt, es ist so ein geschützter Raum ohne Störungen dieser ganzen Kanäle. Das könnte man eigentlich auch durch die Lektüre einer guten Tageszeitung lernen, was da alles passiert. Aber da hat keiner mehr die Ruhe zu und den Fokus und so. Unsere Gesellschaft funktioniert gar nicht mehr so, dass jemand in der Lage ist, so lange Zeitung zu lesen. Ja, nur wie du es gesagt hast, irgendwie die SeniorInnen, ja. Ich träume auch immer noch davon, 2-3 Zeitungen morgens zu lesen, 2 Stunden, und so in den Tag zu starten. Aber das geht seit Jahren schon nicht mehr, ne?
Also wir müssten fast dazu übergehen, unser Thema neu zu formulieren, nicht mehr vom sozialen Frieden, sondern von der sozialen Ruhe zu sprechen. Ich merke jetzt schon mehrmals in unseren Podcasts, kam so als Antwort auf manche Fehlentwicklungen einfach wiederum Verlangsamung, mehr Zeit sich nehmen, nicht sofort reagieren. Also eigentlich bräuchte sozialer Friede so etwas wie soziale Ruhe.
Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Es ist natürlich aber nicht durchführbar in dem Sinne, ne? Es geht, glaube ich, darum, dass man wahrscheinlich viele, viele Parallelräume schafft. Also das heißt, dass man auch Ruheräume hat, die auch aufgesucht werden, die bekannt sind, damit so etwas passieren kann. Also Formen von demokratischer Beteiligung findet in unserer völlig chaotischen, medialen, öffentlichen Situation. Und das ist nicht trivial. Aber meines Erachtens hängt das Überleben unserer Demokratie davon ab, dass wahre Beteiligung wirklich stattfindet. Und das geht nur in solchen Ruheräumen. Und wir müssen, glaube ich, unsere politischen Systeme auch überdenken, wie das denn überhaupt funktionieren kann, solche ruhigen Räume der Beteiligung und der Diskussion irgendwie zu schaffen.
Woraus würdest du sagen, schöpfst du vielleicht Hoffnung? Ich hatte ja jetzt eigentlich die Hoffnung, dass du sagst, deine StudentInnen sind so lässig und die wissen schon, die haben einen reifen Umgang mit Medien und da merkt man, das ist eine neue Generation, auf die man setzen kann, was Medienkonsum angeht. Ich stelle fest bei der Generation meiner Kinder, dass die zum Beispiel sagen, in Konzerten, wo wir vor 10 Jahren auch schon die Handys gezückt haben, alle jeden Kram mitgefilmt haben, das geht wieder zurück, dass man merkt, das nimmt mir das authentische Erleben, wenn ich ständig alles filme. Also das sind schon, die merken schon, es gibt das Bedürfnis offenbar nach diesen anderen Räumen. Ich dachte jetzt immer, ich war da immer darauf erpicht zu sagen, naja, die StudentInnen und die junge Generation, die haben einen viel reiferen Umgang mit Medien als unsere Generation, die vielleicht fast infantil verliebt ist in dieses Gerät. Was gibt dir Hoffnung?
Ja, es sind schon die jungen Leute, die eine Sehnsucht schon vielfach nach einer anderen gesellschaftlichen, politischen Situation haben. Also Menschen sind unglaublich lernfähig und veränderungsfähig. Und ich glaube, Menschen merken das, was dort passiert und merken, dass es nicht gut ist und dass sie dann ihr eigenes Verhalten vielleicht umstellen. Aber dieser Sehnsucht nach einem besseren Leben in einer friedlicheren Gesellschaft, in einem friedlicheren Miteinander, der muss natürlich irgendwie auch entgegengekommen werden. Ja, also solange uns große Social Media und Medienfirmen mit abhängig machenden Inhalten andauernd bedrängen, können wir dem nicht so gut widerstehen einfach. Also das heißt zum Beispiel, meines Erachtens gehört TikTok und andere Dinge viel, viel stärker reguliert. Ja, und ich glaube nicht, dass es kausale Zusammenhänge gibt, zum Beispiel zwischen jetzt dem Gebrauch von TikTok und spezifischen psychischen Schwierigkeiten oder sowas, dieses viel zu multifaktoriell. Ne? Aber TikTok zum Beispiel und andere Social Media ist eben ein Element da drin. Also das heißt, kluge Regulierung auch der Social Media und der ganzen Angebote, damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird. Auf der anderen Seite aber auch Anstrengungen in die ganze Medienbildung, Medienpädagogik vom frühen Kindergarten an berufsbegleitend bis ans Ende des Lebens. und Förderung des Qualitätsjournalismus, wie wir es besprochen haben miteinander. Das sind so vielleicht so die drei Elemente, an denen da muss richtig Energie reinfließen. Es wird immer gesagt, dass das gemacht werden muss, aber keiner macht es so richtig, ne? Und das wäre aber nötig.
Diese letzte Formulierung, die zielten, oder diese drei Punkte zielten ja auf medienpolitische Weichenstellungen. Jetzt zum Schluss gefragt, die Hörerinnen und Hörer, was können die denn ganz konkret praktisch machen in ihrem Alltag? Wenn wir schon sagen, die Medienpolitik ist eine Nummer zu hoch für uns als Hörerinnen und Hörer, was können wir ganz praktisch machen, um Mediennutzung so umzustellen oder so reflektiert zu gestalten, dass sie dem sozialen Frieden dient?
Es geht, glaube ich, um einen sehr, sehr bewussten Konsum von Medien und journalistischen Produkten. Man muss sich einfach klar werden, dass man sehr, sehr wenig Zeit hat und diese Zeit, Medien zu konsumieren, also journalistische Medien zu konsumieren, dass man die sehr, sehr bewusst wählt. Und das ist immer eine gute Entscheidung, sagen so etwas wie eine Heimatzeitung oder einen Heimatsender sozusagen zu haben. Also etwas, was ich sozusagen für mich, ja, eine Zeitung, die ich abonniere, eine Wochenzeitung oder was auch immer oder ein Magazin oder eine Tageszeitung, egal. Aber dass man so eine Grundversorgung hat und da sollte man eben etwas nehmen, was eine Qualität hat.
Und das sollte einem auch was wert sein. Was
genau, und das kostet, dann muss man sich, klar, es kostet nicht nur Zeit, sondern es kostet auch Geld. Ja. Dann eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstützen, also kritische Zuseherinnen und Hörer zu sein und Fehler zu verzeihen, aber auch besseren Rundfunk einzufordern. Genau, und bewusst aussuchen und vor allen Dingen sich so bemühen, also es gibt ja auf dem Handy dann auch so, man kann ja bestimmte Apps mit so Zeitschranken belegen und sowas, das ist ein gutes Mittel, ja, dass man sagt, okay, keine Ahnung, Instagram kriegt von mir nur 20 Minuten am Tag, ja, und danach geht es zu oder sowas, ja. Also das damit anfangen, ja, und ja, den Leuten zuzuhören und wenn ich ein Gegenargument habe, vielleicht mal ein bisschen zu warten, bevor ich das vorbringe in Foren, in Posts oder sowas. Also versuchen, so ein kleines bisschen die Luft rauszunehmen aus der ganzen Geschwindigkeit durch eigenes Tun.
Und wir haben natürlich noch eine andere Empfehlung, einfach unseren Podcast hören als Qualitätsmedium erster Güte.
Erster Güte.
Und wenn Sie Ihnen die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch ruhig weiter. Wir hoffen das, dass Sie das auch tun. Und alle anderen Folgen und auch die anderen Staffeln gibt's alle zum Nachhören, Nachlesen, auch mit Empfehlungen und Lektüretipps auf ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal, sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnitwald
und Alexander Filipowitsch. Danke.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.